Zurück zum Fuchsbau. Am nächsten Tag um 12 hatte Harry seinen Koffer gepackt mit den Schulsachen und allem anderen, was er wie seinen Augapfel hütete, dem Tarnumhang, den er von seinem Vater geerbt, dem Besen, den ihm Sirius geschenkt hatte, und der magischen Karte von Hogwarts, die ihm Fred und George Weasley letztes Jahr überlassen hatten. Er hatte alles, was noch zu essen übrig war, aus dem Versteck unter dem losen Dielenbrett geholt, noch einmal alle Ecken und Winkel seines Zimmers nach vergessenen Zauberbüchern oder Schreibfedern abgesucht und den Kalender von der Wand genommen, auf dem er immer gerne die Tage bis zur Rückkehr nach Hogwarts am 1. September durchgestrichen hatte. Im Ligusterweg Nummer 4 herrschte Hochspannung. Die bevorstehende Ankunft gleich mehrerer Zauberer machte die Dursleys reizbar und nervös. Onkel Vernon hätte fast der Schlag getroffen, als er von Harry erfuhr, dass die Weasleys am nächsten Nachmittag um 5 kommen würden.
»Du hast diesen Leuten hoffentlich geschrieben, sie sollen sich anständig anziehen. Ich habe ja gesehen, was für Klamotten dieses Pack trägt, mit denen du dich abgibst. Die sollen wenigstens so höflich sein und sich richtig einkleiden. Basta!«
Harry schwante Unheil. Er hatte Mr. oder Mrs. Weasley kaum einmal in Sachen gesehen, welche die Dursleys als anständig bezeichnen würden. Ihre Kinder mochten während der Ferien Muckelsachen tragen, doch Mr. und Mrs. Weasley trugen meist lange Umhänge in mehr oder weniger zerschlissenem Zustand. Harry scherte sich nicht darum, was die Nachbarn denken würden, doch er fürchtete, die Dursleys könnten grob zu den Weasleys sein, wenn sie bei ihnen aufkreuzten, wie ihr Wirklichkeit gewordener Albtraum von einer Zaubererfamilie. Onkel Vernon trug seinen besten Anzug. Manche hätten dies als eine schöne Geste verstanden, doch Harry wusste, dass Onkel Vernon nur Eindruck schinden und die Weasleys einschüchtern wollte. Dudley hingegen wirkte ein wenig gestutzt. Nicht etwa, weil die Diät endlich Wirkung gezeigt hätte, sondern weil ihn die Angst umtrieb. Dudley hatte bei seiner letzten Begegnung mit einem ausgewachsenen Zauberer einen geringelten Schweineschwanz verpasst bekommen, der aus dem Hosenboden hervorlugte, und Tante Petunia und Onkel Vernon hatten ihn für teures Geld in einer Londoner Privatklinik entfernen lassen müssen. Daher war es nicht sonderlich überraschend, dass Dudley sich ständig mit der Hand über den Hintern fuhr und an den Wänden entlang von einem Zimmer ins andere rutschte, um dem Feind ja keine Zielscheibe zu bieten. Das Mittagessen war eine recht stumme Angelegenheit. Dudley protestierte nicht einmal gegen das, was auf den Tisch kam. Hüttenkäse mit geraspeltem Sellerie. Tante Petunia aß überhaupt nichts. Sie hatte die Arme verschränkt und die Lippen geschürzt und schien auf ihrer Zunge herumzukauen, als ob sie die wilde Schimpfkanonade, die sie Harry gern entgegenschleudern wollte, mühsam hinunterwürgte.
»Sie kommen natürlich mit dem Auto«,
blaffte Onkel Vernon über den Tisch hinweg. »Hm«, sagte Harry. Daran hatte er nicht gedacht. Wie eigentlich wollten die Weasleys ihn abholen? Ein Auto hatten sie nicht mehr. Ihr alter Ford Anglia war ja gerade auf der Jagd im verbotenen Wald von Hogwarts. Doch Mr. Weasley hatte sich letztes Jahr einen Wagen des Zaubereiministeriums geliehen. Vielleicht tat er dies auch heute.
»Ich glaub schon«, sagte Harry.
Onkel Vernon schnaubte in seinen Schnurrbart. Normalerweise hätte er gefragt, was für ein Auto Mr. Weasley fuhr. Andere Männer pflegte er danach zu beurteilen, wie groß und teuer ihre Autos waren. Doch Harry bezweifelte, dass Onkel Vernon sich mit Mr. Weasley anfreunden könnte, selbst wenn dieser mit einem Ferrari vorfahren würde. Harry verbrachte fast den ganzen Nachmittag in seinem Zimmer. Er konnte es nicht mit ansehen, wie Tante Petunia alle paar Sekunden durch die Stores spähte, als ob das Radio vor einem entlaufenden Rhinoceros gewarnt hätte. Um 4:45 schließlich ging Harry nach unten ins Wohnzimmer. Tante Petunia zupfte zwanghaft die Kissen zurecht. Onkel Vernon gab vor, die Zeitung zu lesen, doch seine Winzaugen bewegten sich nicht, und Harry wusste, dass er mit gespitzten Ohren auf das Geräusch eines ankommenden Autos wartete. Dudley hatte sich in einem Sessel vergraben, die schweinsfleischigen Hände fest um den Hintern geschlungen. Harry konnte die Spannung nicht ertragen. Er ging hinaus und setzte sich auf den Treppenabsatz im Flur, den Blick auf die Uhr gerichtet, und das Herz erwartungsvoll und hibbelig pochend. Doch 5 Uhr kam und ging. Onkel Vernon, der in seinem Anzug leicht schwitzte, öffnete die Haustür, spähte die Straße hinauf und hinunter und zog rasch den Kopf wieder herein.
»Sie kommen zu spät«,
raunzte er Harry an. »Das weiß ich, vielleicht stecken Sie im Stau oder so.« 5:10.
dann 16:45. Harry wurde allmählich selbst unruhig. Um 17:30 hörte er Onkel Vernon und Tante Petunia im Wohnzimmer angespannt tuscheln.
Keinerlei Rücksichtnahme.
Wir hätten ja verabredet sein können.
Vielleicht glauben Sie, wir laden Sie zum Abendessen ein, wenn Sie zu spät kommen.
Harry hörte ihn aufstehen und im Wohnzimmer auf- und abschreiben.
Sie nehmen den Jungen und verschwinden. Keine Zeit für Nettigkeiten. Wenn Sie überhaupt kommen, haben vermutlich den Tag verwechselt. Diese Sorte Leute hält natürlich nichts von Pünktlichkeit. Entweder das, oder sie fahren irgendeine Schrottlaube und haben ein...
Harry sprang auf. Durch die Tür drang der Lärm dreier in Panik durchs Zimmer rasender Dursleys. Und schon kam Dudley mit angsterfülltem Blick in den Flur gestürzt.
Was ist passiert? Was ist denn los?
Doch Dudley schien es die Sprache verschlagen zu haben. Die Hände immer noch auf den Hintern gepresst, watschelte er so schnell er konnte in die Küche. Harry rannte ins Wohnzimmer. Lautes Klopfen und Kratzen drang aus dem mit Brettern vernagelten Kamin der Dursleys, an dessen Frontseite sie ein Feuerimitat angebracht hatten.
»Was ist das denn?«
keuchte Tante Petunia, die mit dem Rücken zur Wand stand und entsetzt auf den Kamin starrte.
»Autsch! Fred! Nun! Zurück, zurück! Irgendwas stimmt hier nicht! Sag George, er soll nicht... Au! George, nein! Hier ist es zu eng! Ich schnell zurück und sag Ron!«
»Vielleicht kann Harry uns hören. Dad! Vielleicht kann er uns hier rauslassen!«
Jemand hämmerte laut auf die Bretterverschallung hinter dem elektrischen Feuer.
»Harry! Harry, kannst du uns hören?«
Die Dursleys schlichen auf Harry zu wie ein paar hungriger Wölfe.
»Was soll das denn?«
knurrte Onkel Vern.
»Was geht denn vor?«
»Sie haben versucht, mit Flohpulver herzukommen«, sagte Harry und würgte ein Lachen hinunter. »Sie können per Feuer reisen, aber ihr habt den Kamin blockiert.« »Einen Moment.« Er trat auf den Kamin zu und rief durch die Bretter.
»Mr. Weasley, können Sie mich hören?«
Das Klopfen hörte auf. Drinnen im Kamin sagte jemand.
»Sst! Mr. Weasley, ich bin's. Harry!« »Der Kamin ist zugenagelt, da können Sie nicht rauskommen.«
»Verflucht«, ertönte Mr. Weasleys Stimme.
»Weshalb um Himmels Willen haben die denn den Kamin vernagelt?«
»Sie haben sich ein elektrisches Kaminfeuer angeschafft«, erklärte Harry.
»Wirklich?«,
sagte Mr. Weasley begeistert.
»Eklektisch, sagst du? Mit einem Stecker?«
»Meine Güte, das muss ich sehen. Lass mich mal nachdenken. Autsch, Ron!«
Rons Stimme mischte sich nun unter die anderen.
»Was treiben wir hier? Ist was schiefgegangen? Wie kommst du denn darauf, Ron? Nein, genau hier wollten wir hin. Ja, wir amüsieren uns prächtig«,
sagte George, dessen Stimme so dumpf klang, als wäre sein Gesicht gegen die Mauer gepresst.
»Jungs, Jungs, Jungs, ich versuche rauszufinden, was wir tun können. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig. Harry! Geh mal ein paar Schritte zurück!«
Harry wich zum Sofa zurück. Onkel Vernon jedoch trat ein paar Schritte vor.
»Warten Sie einen Augenblick!«
brüllte er in Richtung Kamin.
»Was genau wollen Sie tun?«
Peng! Der Bretterverschlag explodierte. Das elektrische Feuer flog durchs Zimmer und Mr. Weasley, Fred, George und Ron wurden in einer Wolke aus Schutt und Holzspänen aus dem Kamin geschleudert. Tante Petunia stieß einen spitzen Schrei aus und fiel rücklings über das Kaffeetischchen. Onkel Vernon fing sie auf, bevor sie auf den Boden aufschlug, und starrte dann mit offenem Mund die Weasleys an, die allesamt rote Haare hatten, auch Fred und George, die bis auf die letzte Sommersprosse genau gleich aussahen.
»Hui, hui, schon besser«,
keuchte Mr. Weasley, klopfte sich den Staub von seinem langen grünen Umhang und rückte seine Brille zurecht.
»Aha! Ja, Sie müssen Harrys Tante und Onkel sein!«
Groß, schlank und mit schütterem Haar ging er auf Onkel Vernon zu, die Hand ausgestreckt, doch Onkel Vernon wich ein paar Schritte zurück und zog Tante Petunia mit sich. Er brachte kein Wort heraus. Sein bester Anzug war mit weißem Staub bedeckt und er sah aus, als ob er soeben um 30 Jahre gealtert wäre.
»Ja, verzeihen Sie das hier«, sagte Mr. Weasley, ließ die Hand sinken und sah über die Schulter zum zerfetzten Kamin.
Alles meine Schuld. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass wir am anderen Ende nicht rauskommen würden. Ich habe ihren Kamin ans Flohnetzwerk angeschlossen, müssen Sie wissen. Nur für den Nachmittag allerdings, damit wir Harry abholen können. Muckelkamine sollen eigentlich nicht angeschlossen werden, aber ich habe einen nützlichen Bekannten im Flohregulierungsrat. Der hat das für mich gedeichselt. Ich konnte die Sache im Nu wieder in Ordnung bringen. Machen Sie mal keine Sorgen. Ich mache ein Feuer und schicke die Jungs zurück. Und anschließend repariere ich ihren Kamin und disappariere selbst.
Harry hätte wetten können, dass die Dursleys kein einziges Wort davon verstanden hatten. Wie vom Donner gerührt, starrten sie immer noch Mr. Weasley an. Tante Petunia rappelte sich wieder hoch und versteckte sich hinter Onkel Vern.
»Hallo, Harry«, sagte Mr. Weasley strahlend. »Deinen Koffer hast du bereit?«
»Er ist oben«, grinste Harry zurück.
»Wir holen ihn«, warf Fred ein.
Harry zuzwinkernd gingen er und George nach draußen. Sie wussten, wo Harrys Zimmer war, da sie ihn einst mitten in der Nacht daraus errettet hatten. Harry hatte den Verdacht, Fred und George hätten gerne einen Blick auf Dudley erhascht. Harry hatte eine Menge über ihn erzählt.
»Nun«, sagte Mr. Weasley, leicht mit den Armen schwingend und nach Worten suchend, um die peinliche Stille zu durchbrechen. »Ja, sehr, sehr hübsche Wohnung haben Sie hier.« Weil das ansonsten makellose Wohnzimmer mit Staub und Schutt übersät war, nahmen die Dursleys dieses Kompliment nicht besonders gut auf. Onkel Vernons Gesicht lief erneut purpurrot an, und Tante Petunia begann wieder auf ihrer Zunge zu kauen. Allerdings schienen sie zu verängstigt, um tatsächlich etwas zu sagen. Mr. Weasley sah sich um. Er hatte einen Narren an allem gefressen, was die Muckel so besaßen. Harry sah, wie es ihn juckte, den Fernseher und den Videorekorder in Augenschein zu nehmen. »Die laufen mit Ekelzitrität, nicht wahr?« sagte er mit Kennermiene. »Ah ja, ich sehe die Stecker.« »Ich sammle Stecker«, fügte er zu Onkel Vernon gewandt hinzu. »Und Batterien?« »Hab eine sehr große Sammlung Batterien. Meine Frau hält mich für verrückt, aber was soll man machen?« Onkel Vernon hielt Mr. Weasley offensichtlich ebenfalls für verrückt. Er glitt kaum wahrnehmbar nach rechts, wobei er Tante Petunia verdeckte, als glaubte er, Mr. Weasley könne sich plötzlich wie wild auf sie stürzen. Dudley tauchte plötzlich wieder im Zimmer auf. Das Rumpeln von Harrys Koffer auf der Treppe hatte ihn offenbar aus der Küche vertrieben. Er rutschte an der Wand entlang, starrte mit angsterfülltem Blick auf Mr. Weasley und versuchte, sich hinter seinen Eltern zu verstecken. Leider war Onkel Vernons Rücken zwar breit genug, um die knochendürre Tante Petunia zu verdecken, doch für Dudley reichte es bei weitem nicht. »Aha, das ist dein Cousin, Harry«, sagte Mr. Weasley in einem erneuten, tapferen Anlauf, Konversation zu machen. »Jep, das ist Dudley.«
Er und Ron wechselten Blicke und sahen dann rasch woanders hin. Der Versuchung, lautlos zu prusten, konnten sie nur mit allergrößter Mühe widerstehen. Dudley umklammerte immer noch seinen Hintern, als hätte er Angst, er könne ihm abfallen. Mr. Weasley jedoch schien wegen Dudleys eigenartigem Benehmen aufrichtig besorgt. Tatsächlich hörte Harry aus Mr. Weasleys Tonfall heraus, dass er glaubte, Dudley sei verrückt, genau wie die Dursleys dachten, Mr. Weasley sei es. Allerdings verspürte Mr. Weasley keine Angst, sondern aufrichtiges Mitleid.
»Genießt du die Ferien, Dudley?« sagte er freundlich.
Dudley wimmerte. Harry sah, wie sich seine Hände noch fester um das massige Hinterteil klammerten. Fred und George kamen mit Harrys Schulkoffer im Schlepptau herein. Sie sahen sich um und erblickten Dudley. Auch an ihrem Grinsen, das sich nun auf ihren Gesichtern zeigte, waren sie nicht zu unterscheiden.
»Ja, schön«, sagte Mr. Weasley. »Wir machen uns jetzt mal am besten aus dem Staub.«
Er schob die Ärmel seines Umhangs hoch und zückte den Zauberstab. Harry sah die Dursleys im Gleichschritt zur Wand zurückweichen.
»Incendio«, sagte Mr. Weasley und richtete den Zauberstab auf das Sprengloch in der Wand.
Sofort schossen Flammen aus der Feuerstelle und begannen so munter zu knistern, als ob sie schon seit Stunden geflackert hätten. Mr. Weasley nahm einen kleinen Schnürbeutel aus der Tasche, knüpfte ihn auf, nahm eine Prise Pulver heraus und warf es in die Flammen, die sich sofort smaragdgrün färbten und prasselnd in die Höhe schossen.
»Und los geht's, Fred«, sagte Mr. Weasley. »Komme«, sagte Fred. »Oh nein, wart mal!«
Ein Beutel Süßigkeiten war aus Freds Tasche gefallen und der Inhalt kullerte über den ganzen Fußboden. Große, fette Toffeebohnen in buntem Einwickelpapier. Fred rutschte auf den Knien umher und stopfte sie zurück in die Tasche. Dann winkte er den Dursleys fröhlich zum Abschied, ging zum Kamin und trat mit den Worten »Zum Fuchsbau« mitten ins Feuer. Von Tante Petunia kam ein leises, schauderndes Keuchen. Ein Rauschen war zu hören und Fred verschwand.
»Du bist dran, George.
Du und der Koffer!«
Harry half George, den Koffer in die Flammen zu tragen und ihn aufrecht zu stellen, damit er ihn besser halten konnte. Dann, unter abermaligem Rauschen, rief George »Zum Fuchsbau!« und verschwand ebenfalls.
»Ron, du bist dran!«
»Bis dann«, sagte Ron strahlend zu den Dursleys. Mit einem breiten Grinsen für Harry trat er ins Feuer, rief »Zum Fuchsbau!« und verschwand. Jetzt waren nur noch Harry und Mr. Weasley übrig.
»Na dann, auf Wiedersehen«, sagte Harry zu den Dursleys.
Sie sagten kein Wort. Harry ging aufs Feuer zu, doch gerade als er den Rand des Kamins erreicht hatte, streckte Mr. Weasley die Hand aus und hielt ihn zurück. Erstaunt sah er die Dursleys an.
»Harry hat ihn auf Wiedersehen gesagt.
Haben Sie ihn nicht gehört?«
»Ist schon gut«, murmelte Harry Mr. Weasley zu. »Ehrlich gesagt, mir ist es egal.« Doch Mr. Weasley zog die Hand nicht von Harrys Schulter.
»Sie sehen Ihren Neffen erst nächsten Sommer wieder. Sicher wollen Sie ihm auf Wiedersehen sagen.«
In Onkel Verns Gesicht arbeitete es unter Hochdruck. Die Vorstellung, ein Mann, der gerade seine halbe Wohnzimmerwand gesprengt hatte, bringe ihm Manieren bei, schien ihm heftige Qualen zu bereiten. Doch Mr. Weasley hatte den Zauberstab immer noch in der Hand und Onkel Vernons kleine Augen huschten zu ihm hinüber, bevor er ein gequältes
»Wiedersehen«
hervorbrachte.
»Bis dann«, sagte Harry und setzte einen Fuß in die grünen Flammen.
Sie fühlten sich angenehm an, wie ein warmer Hauch. In diesem Augenblick jedoch ertönte ein fürchterliches Würgen hinter ihm und Tante Petunia begann zu schreien.
Harry wirbelte herum. Dudley stand nicht mehr hinter seinen Eltern. Er kniete neben dem Kaffeetischchen und würgte und kaute an einem ellenlangen, rötlichen und schleimigen Ding, das ihm aus dem Mund quoll.
Eine verdutzte Sekunde später sah Harry, dass das ellenlange Ding Dudleys Zunge war und dass ein grellbuntes Toffelpapier vor ihm auf dem Boden lag. Tante Petunia warf sich neben Dudley zu Boden, packte die Spitze seiner geschwollenen Zunge und versuchte, sie aus Dudleys Mund zu ziehen. Natürlich schrie und würgte und spuckte Dudley jetzt noch heftiger und versuchte, sie abzuwehren. Onkel Vernon bellte ein paar Worte und fuchtelte mit den Armen, sodass Mr. Weasley laut rufen musste, um sich Gehör zu verschaffen.
»Keine Sorge, ich kann ihm helfen«,
rief er und ging mit ausgestrecktem Zauberstab auf Dudley zu. Doch Tante Petunia begann noch lauter zu kreischen und warf sich auf Dudley, um ihn vor Mr. Weasley zu schützen.
»Nein, sowas«, sagte Mr. Weasley verzweifelt, »das lässt sich ganz einfach erklären. Es war die Toffeebohne, mein Sohn Fred. Ist ein richtiger Scherzbold, aber es ist nur ein Schwellwirkzauber. Hoffe ich wenigstens. Bitte, ich bringe ihn wieder auf die Beine.«
Doch die Dursleys ließen sich davon keineswegs beruhigen. In wachsender Panik packte Tante Petunia unter hysterischem Schluchzen Dudleys Zunge, wie wild entschlossen, sie herauszureißen. Dudley schien durch das, was seine Mutter und seine Zunge ihm antaten, dem Ersticken nahe. Und Onkel Vernon, der die Fassung völlig verloren hatte, packte eine Porzellanfigur vom Beistelltisch und schleuderte sie mit aller Kraft gegen Mr. Weasley. Der duckte sich und das Schmuckstück zersplitterte in dem Sprengloch, das vom Kamin übrig war.
»Nun aber wirklich«, sagte Mr. Weasley zornig und fuchtelte mit seinem Zauberstab. »Ich will ja nur helfen!«
Wie ein verletztes Nilpferd trompetend packte Onkel Vernon eine weitere Nippesfigur.
»Harry, geh, verschwinde!«
rief Mr. Weasley den Zauberstab auf Mr. Dursley gerichtet.
»Ich erledige das schon!«
Harry wollte sich den Spaß eigentlich nicht entgehen lassen. Doch Onkel Vernons zweites Schmuckstück surrte nur knapp an seinem linken Ohr vorbei und daraufhin schien es ihm das Beste, die Sache Mr. Weasley zu überlassen. Er trat ins Feuer, warf einen Blick über die Schulter und sagte zum Fuchsbau. Nur noch verschwommen nahm er wahr, dass Mr. Weasley mit Hilfe des Zauberstabs eine dritte Porzellanfigur aus Onkel Vernons Hand fliegen ließ, dass Tante Petunia immer noch schreiend auf Dudley lag und Dudleys Zunge aus dem Mund hing wie eine große schleimige Python. Doch schon begann Harry sich rasend schnell um sich selbst zu drehen und das Wohnzimmer der Dursleys verschwand in den jäh aufzüngelnden Flammen.